ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Susanne Daubner.
Hallo und willkommen am Freitagabend.
Einen schönen guten Abend.
Gerade vorgestern haben Sie noch ganz vertraut zusammengesessen beim Abendessen in Berlin. Ob der französische Präsident Macron dem Bundeskanzler da auch schon erzählt hat, womit er jetzt, nur wenig später, weltweit Schlagzeilen macht, dass nämlich Frankreich plant, einen Staat Palästina anzuerkennen. Es wäre ein gewaltiger Schritt, den Frankreich als erstes G7-Land gehen würde. In Deutschland könnte Macrons Vorstoß eine ohnehin schon brisante Diskussion über den Umgang mit Israel noch stärker befeuern. Dazu gleich mehr. Macron aber macht bekanntlich gerne sein eigenes Ding. Wie das in Frankreich ankommt, Michael Strempel.
In kaum einem anderen Land der EU reißt der Nahostkonflikt so tiefe Gräben auf wie in Frankreich, Heimat vieler jüdischer und noch viel mehr muslimischer Menschen. Entsprechend unterschiedlich sind heute in Paris auch die Reaktionen auf Macrons Vorstoß. Im jüdisch geprägten Marais gibt es viele Sorgen. Um einen Staat anzuerkennen, braucht es erstmal eine Regierung. Der Palästinenserstaat hat keine Regierung, er hat nur die Hamas. Macron hat eine schlechte Ankündigung gemacht. Es hätte Verhandlungen geben müssen. Im Nordosten der Stadt, wo viele Muslime leben, eine ganz andere Stimmung. Wir sind glücklich, wir hätten es uns schon früher gewünscht. Ich bin froh, dass Frankreich den palästinensischen Staat anerkennt. Das war das Mindeste. Präsident Macron hatte gestern Abend mit einem Post beim Kurznachrichtendienst X überraschend mitgeteilt, getreu seinem historischen Engagement für einen gerechten und dauerhaften Frieden im Nahen Osten, habe ich entschieden, dass Frankreich den Staat Palästina anerkennen wird. Das soll im September bei der UN-Vollversammlung geschehen. Auch die dramatische Hungersnot im Gazastreifen dürfte Macron dazu bewogen haben, den Druck auf Israel zu erhöhen. Frankreich fordert wie andere EU-Staaten schon länger verstärkte humanitäre Hilfe und einen Waffenstillstand. Israels Premierminister Netanyahu reagiert heute deutlich: Wir verurteilen Präsident Macrons Entscheidung scharf, ein solcher Schritt belohnt den Terror. Der amerikanische Präsident Donald Trump spielt Macrons Ankündigung herunter. Er ist ein guter Kerl, ich mag ihn, aber dieses Statement hat keinerlei Gewicht. Dabei ist Frankreichs Präsident international alles andere als isoliert. Weltweit haben bereits mehr als 140 Länder einen Staat Palästina anerkannt, auch in Europa. Zu vielen osteuropäischen Staaten kamen in jüngster Zeit auch westeuropäische wie Spanien und Irland hinzu. Französische Nahostexperten vermuten, dass Macron jetzt auf einen Dominoeffekt setzt. Er will eine Dynamik erzeugen, damit andere mitziehen. Besonders Großbritannien, aber zum Beispiel auch Kanada oder Australien. Dem französischen Präsidenten ist dabei sehr bewusst, dass sein wichtigster europäischer Partner bezüglich einer Anerkennung Palästinas nicht so schnell mitziehen wird. Doch vom deutschen Kanzler wünscht er sich wohl, dass der den Druck auf Israel nun auch erhöht.
Ohne Anerkennung eines Staates Palästina keine Waffenruhe, so die Logik des französischen Präsidenten, der wohl auch in Deutschland einige folgen können. Von der Bundesregierung heißt es heute, dass sie anders als Frankreich vorerst keine Anerkennung plane. Die Kritik an Israel, auch von Kanzler Merz, wird zwar schärfer in letzter Zeit, doch dabei belässt er es. Die Bundesregierung will keine Sanktionen gegen Israel und plant bislang keinen Stopp von Waffenlieferungen. Doch der Druck steigt. Iris Seiram.
Ein Abend fernab von Berlin und doch lässt dem Bundeskanzler die Situation in Gaza auch hier bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth nicht los. Er hat gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien heute einen dringenden Appell an Israel gerichtet, humanitäre Hilfe sofort wieder zuzulassen. Vorangegangen war die Ankündigung Frankreichs zur Anerkennung eines Staates Palästina. Für die Bundesregierung kommt das nicht in Frage. Noch nicht.
Die Anerkennung eines palästinensischen Staates, darin sind wir völlig einig mit Frankreich. Wir sehen das aber eher am Ende dieses Prozesses. Wir sehen es auch als einen gegenseitigen Prozess an. Das heißt, Israel müsste dann Palästina anerkennen und Palästina Israel.
Entwicklungsministerin Alabali Radovan nennt die Anerkennung ein Signal, das man aufnehmen könne.
Das ist eine klare Konsequenz der französischen politischen Linie bisher in diesen Fragen. Ich denke, wir sollten das vor allem als politisches Signal sehr ernst nehmen und gemeinsam ins Gespräch darüber kommen und das auch zum Anlass nutzen, um über die Zwei-Staaten-Lösung zu sprechen und die Frage, wie wir jetzt diesen Prozess nochmal wirklich in Schwung bringen können.
Die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung. Sie steht im Koalitionsvertrag als Ziel formuliert. Auch Grüne und Linke hatten sie im Wahlprogramm. Doch das Wie ist nicht ausformuliert. Die eigentliche Grundvoraussetzung, die Anerkennung eines Staates Palästina, der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat das ausführlich geprüft. Es ist völkerrechtlich zulässig, Israel lehnt es ab. Zuletzt war der Ton der Bundesregierung gegenüber Israel schärfer geworden.
Ich will auch die israelische Regierung jetzt wirklich mit großem Nachdruck auffordern, die massiven militärischen Interventionen zu stoppen, einen Waffenstillstand zu ermöglichen und vor allem die humanitäre Hilfe für die Bevölkerung dort zu ermöglichen.
Doch Konsequenzen waren daran nicht geknüpft. Vor allem umstrittene Waffenlieferungen wurden bislang nicht gestoppt.
Deutschland wird weiterhin den Staat Israel unterstützen, auch mit Waffenlieferungen. Das ist ein Mittel, aber das ist ein notwendiges Mittel, denn der Staat Israel wird angegriffen.
Auch in der heute veröffentlichten Erklärung von Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind keine unmittelbaren Konsequenzen für Israel angekündigt worden.
Wir wollen den Vorstoß des französischen Präsidenten besprechen. Das mache ich mit Guido Steinberg, einer Ostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Abend, Herr Steinberg.
Guten Abend, Frau Wellmer.
Welche Bedeutung hat die Ankündigung des französischen Präsidenten, einen Staat Palästina anzuerkennen, über eine symbolische hinaus?
Nun, die Ankündigung, die verdeutlicht doch, dass Israel zunehmend isoliert ist in der internationalen Gemeinschaft. Frankreich ist der erste G7-Staat, der eine solche Anerkennung aussprechen wird. Frankreich ist auch ständiges Mitglied im Sicherheitsrat. Und Präsident Macron spekuliert offensichtlich darauf, dass andere Staaten etwa in der EU, aber auch außerhalb wie Großbritannien dem folgen könnten. Also diese diplomatische Isolierung Israels, die könnte sich auch nach dem spektakulären Sieg gegen Iran im Juni 2025 jetzt noch weiter fortsetzen und vielleicht dann auch bedrohlich werden für Israel.
Mhm. Nur scheint eine Zwei-Staaten-Lösung, die ja dann zwangsläufig irgendwann dann wieder auch folgen müsste, im Moment so fern wie nur irgendwas.
Ja, mein Eindruck ist tatsächlich, dass eine solche Zwei-Staaten-Lösung schon in den letzten 20 Jahren sehr, sehr unwahrscheinlich geworden ist. Ganz einfach deshalb, weil auf beiden Seiten die Zustimmung, also auf beiden Seiten in Israel, aber auch in den palästinensischen Gebieten, die Zustimmung abgenommen hat und Kräfte mächtiger geworden sind, die eine solche Zwei-Staaten-Lösung nicht haben wollen. Trotzdem darf man die nicht abschreiben, ganz einfach deshalb, weil so viele Staaten weltweit und auch so viele Palästinenser und so viele Israelis davon überzeugt sind, dass eine solche Zwei-Staaten-Lösung sehr, sehr wichtig ist. Dazu kommt, dass es Länder gibt, an denen Israel vielleicht mehr Interesse hat als an Frankreich oder auch an Großbritannien, nämlich vor allem Saudi-Arabien, die eine solche Zwei-Staaten-Lösung fordern, die dafür aber etwas anbieten, nämlich einen Frieden mit Israel. Und wir wissen, dass Ministerpräsident Netanyahu daran ganz besonders interessiert ist. Also so ganz ausgeschlossen ist es nicht, dass es vielleicht dann noch einmal in Zukunft zu Verhandlungen kommt.
Was man sicher sagen kann, dass mit diesem Vorstoß der Druck auf Kanzler Merz und die Bundesregierung nochmal steigt. Ist es aus Ihrer Sicht vorstellbar, dass Deutschland Frankreich bei der Anerkennung eines Staates Palästina doch noch folgen könnte?
Nein, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Und zwar vor allem deshalb, weil ein solcher Vorstoß vor allem in der Union auf Ablehnung stoßen wird. In der SPD ist das durchaus etwas anderes. Allerdings hat dieses Thema durchaus ein gewisses Potenzial für Konflikte innerhalb der Koalition zu sorgen. Wir sehen doch zunehmenden Unmut und Unverständnis, ob dieser Politik der Bundesregierung vor allem im linken Flügel der SPD, mittlerweile aber auch darüber hinaus. Und es wird wahrscheinlich auf Dauer nicht ausreichen, innerhalb der Koalition, wenn da der Kanzler nur rhetorisch etwas kritischer wird.
Ja, und es ist ja auch so, einerseits übt Deutschland verbal, wie Sie sagen, sehr deutliche Kritik am Vorgehen Israels. Wenn es aber darum geht, ganz konkret Konsequenzen zu ziehen, zum Beispiel die Waffenlieferungen an Israel einzustellen oder sich dem EU-Israel-Assoziierungsabkommen zu widersetzen, dann hält man sich zurück. Wird diese Regierung dieses einerseits, andererseits durchhalten können?
Nein, ich nehme durchaus an, dass der Druck auf die Bundesregierung steigen wird, vor allem dann, wenn auf Frankreich jetzt andere Staaten folgen. Trotzdem, ich bin davon überzeugt, dass die Union darauf bestehen wird, dass eine solche Anerkennung nicht erfolgt und dass auch Sanktionen gegen Israel ausbleiben. Das wird dann dazu führen, dass Deutschland sich weiter innerhalb der Europäischen Union, aber auch weltweit isoliert. Wir sehen das ohnehin schon seit Beginn des Konfliktes zwischen der Hamas und Israel im Oktober 2023, dass Deutschland wegen seiner Positionierung da vermehrt in die Kritik gerät. Und das wird sich wahrscheinlich fortsetzen mit Folgen bis in die deutsche Innenpolitik hinein.
Tja, was würde das dann bedeuten?
Ja, zunächst einmal nicht so viel, ganz einfach deshalb, weil Deutschland in diesem Konflikt keine wichtige Rolle spielt. Das ist ja eigentlich das Dramatische in den Entwicklungen der letzten anderthalb Jahre. Die Europäer werden immer kritischer, die Franzosen, die wollen jetzt Palästina anerkennen. Selbst die Bundesregierung zeigt sich rhetorisch kritischer. Es zeigt sich jetzt, dass die Regierung Netanyahu, dass der das weitgehend egal ist. Letzten Endes verlässt sie sich darauf, dass die USA in Gestalt der Trump-Administration ihren Kurs stützen, auch in Gaza, auch wenn die Rede ist beispielsweise von der Vertreibung von Palästinensern. Und die Europäer scheinen ihr im Moment noch reichlich egal zu sein.
In all dem Chaos, das weltpolitisch herrscht, was braucht es, um die ganz reale Katastrophe, die wir gerade in Gaza Tag für Tag beobachten, zu einem Ende zu bringen?
Naja, Einfluss haben tatsächlich auf Israel nur die USA. Und wie gesagt, der Einfluss der USA geht da eher in eine andere Richtung. Die Vertreibungsfantasien der israelischen Rechten, die erhalten neue Nahrung von Präsident Trump selbst. Und aus seinem Umfeld. Aus meiner Sicht brauchen wir für eine tatsächliche Veränderung im Gazastreifen, aber auch in der Westbank, vor allem eine ganz, ganz neue israelische Regierung. Im Oktober 2026 stehen Wahlen an. Möglicherweise kommen diese Wahlen früher. Vorher gibt es allerdings dann keine Aussicht auf einen Politikwechsel, ganz einfach deshalb, weil Ministerpräsident Netanyahu sich auf Gedeih und Verderb auf seine rechtsextremistischen Partner in der Koalition eingelassen hat. Die wollen ganz einfach keine Zwei-Staaten-Lösung. Die wollen noch nicht mal eine kleinere politische Lösung für den Gazastreifen, die es ermöglichen würde, dort Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Mhm. Und deswegen müssen wir wahrscheinlich warten, ganz einfach bis dahin, bis die Israelis da ihre Aufgabe an den Wahlurnen erledigen.
Sagt Guido Steinberg, Nahostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.
Zum Vorstoß Macrons und was daraus folgen könnte, dazu hat der langjährige Israel-Korrespondent Clemens Fehrenkotte vom Bayerischen Rundfunk folgende Meinung.
Die Ankündigung des französischen Staatspräsidenten ist mehr als nur ein Symbol. Der Vorstoß Emmanuel Macrons, vor der UN-Generalversammlung einen Staat Palästina anzuerkennen, will aufrütteln, politische Wirkung erzielen, vor allem in Europa, in Großbritannien, in Deutschland. Es ist höchste Zeit. Hungernde und Verhungernde im nahezu komplett zerstörten Gazastreifen können nicht mehr warten. Macron greift mit seinem Vorhaben den Kurs des israelischen Premierministers Netanyahu an. Netanyahu ist Zeit seines politischen Lebens gegen die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung. Doch wie realistisch ist das französische Ansinnen? Das israelische Militär setzt den Gaza-Krieg mit aller Härte fort. Den radikal-islamischen Hamas-Fanatikern sind die mehr als 55.000 Toten, die zerstörten Häuser, der Hunger, die Verzweifelten gleichgültig. Sie klammern sich in der Trümmerlandschaft Gazas an den letzten Rest ihrer Macht. Die US-geführten Vermittlungsversuche für einen Waffenstillstand sind erneut in Stocken geraten. Schuld daran sei die Hamas, sagt Donald Trump. Der US-Präsident hält die Karten in der Hand. Die israelischen Geiseln werden nach wie vor als Faustpfand von der Hamas festgehalten. Doch nicht nur in Gaza hat Netanjahu die Unterstützung Washingtons. Das besetzte Westjordanland will Netanjahu in der Mitte durchtrennen. In der Region sollen über 3000 neue israelische Wohneinheiten völkerrechtswidrig gebaut werden. Das würde den Norden des Westjordanlandes endgültig vom Süden trennen. Der Grabstein für die Zwei-Staaten-Lösung. All das wissen Macron, der britische Premier Starmer, das weiß Bundeskanzler Merz. Frankreichs Präsident ist vorgeprescht. So ungewiss die Wirkung auf die europäischen Partner ist, nichts zu tun geht nach Macrons Ankündigung nicht mehr.
Die Meinung von Clemens Fehrenkotter. US-Präsident Trump hat diese Woche mal wieder große Pläne vorgestellt. Er will die globale Vormachtstellung auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Sein größter Rivale? China. Einschränkungen, die Joe Biden Tech-Firmen noch auferlegt hatte, hat Trump gleich zu Beginn seiner Amtszeit aufgehoben. Durch strenge Sicherheitsvorschriften Nachteile im KI-Wettrennen? Nicht im Sinne des US-Präsidenten, der siegessicher in die Zukunft blickt. Schon jetzt ist die künstliche Intelligenz Teil des Alltags. Sie liefert auf alles eine Antwort, ohne Quelle, ohne Kontext. Was nicht erwähnt wird, das verschwindet aus der Öffentlichkeit. Svea Eckert.
Jeder kennt es, das Wissen aus dem Netz. Was ist Pressefreiheit? Wie schädlich ist Zucker? Was ist los in der Ukraine? Oder ein gutes Rezept für einen Apfelkuchen. Doch jetzt kommt es immer häufiger direkt von der KI, so wie hier aus der Sprach-App von ChatGPT.
Ein einfaches Rezept für einen leckeren Apfelkuchen geht so. Du brauchst Mehl, Zucker.
Eine Frage, eine Antwort, ohne große Angaben, woher die Informationen stammen. Und das wird zunehmend genutzt, beobachtet KI-Expertin Elisabeth Lange.
Momentan fangen die jüngeren Generationen an, die Modelle zu nehmen, anstatt Dinge zu googeln tatsächlich. Das heißt, das Wissen wird durch die großen Tech-Player kuratiert.
Sie heißen ChatGPT, Gemini von Google oder Llama von Meta. Und sie sind für viele Menschen die neuen Informationslieferanten.
Ich frage dann zum Beispiel, was ist wichtig, wenn ich mir jetzt ein Fahrrad kaufen möchte, worauf sollte ich achten?
Ich benutze das als persönliche Assistent im Grunde genommen. Also ich stelle Fragen, die das Leben betreffen, baue auch Konzepte damit, also die ich beruflich nutze, lass Sachen übersetzen, schreib E-Mails. Also ich benutze es eigentlich jeden Tag.
Welche Schuhe soll ich kaufen? Welches Buch soll ich lesen? Gerade junge Menschen verwenden immer häufiger KI-Antworten, statt selbst zu recherchieren. Marken werden es daher in Zukunft schwer haben, sagt Adrian Kreie, KI-Beobachter und Autor.
Also im Moment ist das World Wide Web noch ein Fenster und das geht auf und dann bekommt man mehrere Dinge zur Auswahl. Wenn jetzt die KI aber das noch mal weiter verengt, dann bekommt man unter Umständen nur noch ein oder zwei oder drei Alternativen zur Auswahl, die dann alles erfüllen, was man will. Und eine Marke kommt unter Umständen nicht mehr vor.
Was für Produkte gilt, trifft auch auf Informationen zu. Schon heute werden bei 2 von 3 Google-Suchen keine Links mehr angeklickt. Der KI-Assistent antwortet. Für Medienhäuser stellt sich eine existenzielle Frage. Wie bleiben journalistische Inhalte auffindbar?
Es ist ja null transparent. Man sieht nicht mehr, welche Quelle da ist. Woher kommt diese Information? Wie bewertet die KI denn jetzt diese Liste, die da rauskommt? Und dann kann ich eben auch nicht mehr sehen, ist das vielleicht durch Werbung getrieben? Hat sich da jemand in die Liste eingekauft? Das ist ein Riesenthema, das wird uns in den nächsten 10 Jahren bestimmt sehr, sehr oft beschäftigen.
Künstliche Intelligenz. Sie kann Fragen beantworten, aber einordnen, abwägen, das bleibt unsere Aufgabe.
Genau das wollen wir vertiefen mit meiner Kollegin vom NDR, Svea Eckert, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Svea, schön, dass du da bist. Also die KI kann jede Frage beantworten. Das ist sehr, sehr praktisch. Aber nochmal konkret, worin besteht dann das Problem?
Ja, es ist genau dieses Problem, dass wir in der Gefahr sind, dann doch zu blind zu vertrauen. Also es gibt zum Beispiel erste Studien, die darauf hindeuten, dass man, wenn man zu viel KI benutzt, tatsächlich das kritische Denken verlernt. Und das brauchen wir ja für die Problemlösung, für die Kreativität. Und ein weiterer ganz entscheidender Punkt ist, dass wir uns natürlich manipulierbar, beeinflussbar machen von Systemen, die wir gar nicht mehr kontrollieren können. Denn die großen KIs, die sind ja in der Hand von Big Tech in den USA.
Und die bestimmen. Und wir erleben ja gerade in den USA, wie Sicherheitsvorschriften, Regeln für Tech-Konzerne abgeschafft werden in der Arbeit mit KI. Wie ist es in Europa?
Also Europa geht einen ganz anderen Weg. Europa hat ja mit dem AI Act, dem KI-Gesetz, eigentlich eine ganz gute Regelwerk, eine Konstruktion geschaffen, die für Menschenrechte, für Transparenz und für Sicherheit steht. Und die soll nun umgesetzt werden, oder was heißt sie soll, die wird nun umgesetzt, soll bis August 2026 im Prinzip überall dann in Kraft sein. Aber wir sehen schon jetzt, wie Lobbyisten da dagegen arbeiten. Wir sehen auch Kritik aus der Industrie. Und wir sehen natürlich auch machtpolitische Interessen, das wieder aufzuweichen. Also deshalb ist es so wichtig, auch für die Souveränität in Europa etwas zu tun, damit wir eigenständig da entscheiden können.
Jetzt wäre es ja Quatsch zu sagen, nutz keine KI. Es wird ein großer Teil unseres Lebens sein im Alltag. Aber was ist wichtig zu wissen im Umgang? Wie nutze ich es richtig?
Absolut. Also ich kann es mir auch nicht mehr wegdenken. Also ich benutze auch KI zum Beispiel für die Arbeit, aber auch tatsächlich für Kochrezepte. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir uns eben immer wieder bewusst machen, dass das kein Wahrheitsgenerator ist, sondern eben ein Programm, was gut Text kann, was Muster erkennt. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann kann ich kritisch fragen, Widersprüche aufdecken. Und meinen Kindern erkläre ich es irgendwie so, dass wie ein kluger Mitschüler, der lügt, ohne rot zu werden. Also selber denken ist wirklich die oberste Priorität.
Merke ich mir, nehme ich mit. Vielen Dank für den Besuch hier, Svea Eckert. Dankeschön.
Gerne.
Wasser, soweit das Auge reicht. Wer ein Schiff lenkt, für den ist Technik wie beispielsweise ein Radar oder GPS nahezu unverzichtbar. Ohne sie kann es echt gefährlich werden. In der Ostsee melden Boote seit Wochen massive GPS-Störungen. Falsche Positionen, Signale, die ständig abreißen. Die schwedische Schifffahrtsbehörde hat sogar eine Warnung auf die gesamte Ostsee ausgeweitet. Die Ursachen für die Störungen, die sind noch nicht geklärt, aber sie treten vermehrt in der Nähe russischer Interessengebiete auf. Andrit Backenbüll.
Ohne satellitenbasiertes GPS geht hier im Steuerhaus von Johan Mortensson so gut wie nichts. Heute sind er und seine Crew der schwedischen Gesellschaft für Seenotrettung vor der Küste Südschwedens unterwegs. Reine Routinefahrt. Während eines Rettungseinsatzes vor rund zwei Wochen fällt plötzlich ihr Navigationssystem aus.
Der elektronische Kompass drehte sich nur im Kreis. Das GPS war komplett ausgefallen. Ich konnte die Position des havarierten Schiffs nicht bestimmen, weil unser GPS gar nicht wusste, wo wir sind.
Am Ende gelingt die Rettung. Seit Wochen häufen sich GPS-Störungen in der Ostsee und gefährden zunehmend die Sicherheit der Schifffahrt. Digitale Karten und Navigationshilfen zeigen falsche Positionen an oder verlieren das Signal ganz. Vor allem Hobbyskipper treffen die Ausfälle oft völlig unvorbereitet, so wie dieses Seglerpaar aus Hannover. 45 Minuten waren sie bis eben ohne GPS.
Der erste Gedanke ist, wo sind eigentlich die Seekarten? Die haben wir zum Glück, aber das macht man ja heutzutage gar nicht mehr.
Wenn man jetzt mitten auf dem Meer ist und nirgendwo Land sieht, an irgendwelchen Eckpunkten sich orientieren kann, denke ich, ist das schon noch mal eine andere Nummer.
Eine mögliche Ursache: Störsender. Sie können das GPS-Signal gezielt ausschalten oder manipulieren. Die schwedische Schifffahrtsbehörde warnt inzwischen vor Ausfällen. Aber gibt es Hinweise auf gezielte Eingriffe?
Ja, die gibt es. Im Normalfall stellen wir die Störungen regelmäßig bei Wind und Wetter fest. Jetzt ist das deutlich mehr geworden. Daher muss da jemand aktiv zugange sein und die GPS-Signale stören.
Betroffen ist auch der Flugverkehr. Vor allem in Richtung der östlichen Ostsee nehmen Signalverluste zu, beobachtet Sicherheitsexperte Hans Livong.
Vieles deutet darauf hin, dass Russland dahinter steckt. Wahrscheinlich zum Selbstschutz. Man stört GPS-Signale, um mögliche Drohnenangriffe auf russische Standorte wie Kaliningrad zu erschweren.
Ausschließen will er zudem nicht, dass es sich um gezielte Nadelstiche Russlands handeln könnte. Noch gibt es im Einsatzgebiet von Johan Mortensson keine Zwischenfälle, bei denen Menschen verletzt wurden. Doch die Crew ist vorbereitet. Seit kurzem fährt stets eine zusätzliche Person mit, falls das GPS wieder ausfällt.
Und jetzt erstmal weitere Nachrichten des Tages mit dir, Susanne.
Die geplante Chipfabrik von Intel in Magdeburg wird nicht gebaut. Der US-Konzern hat seinen Plan endgültig aufgegeben, weil er massiv sparen muss. Vor einem halben Jahr war das Projekt bereits auf Eis gelegt worden. Geplant waren Investitionen von 30 Milliarden Euro, zu denen der Bund 10 Milliarden Euro zuschießen wollte. Der Volkswagen-Konzern hat im zweiten Quartal einen deutlichen Gewinneinbruch verzeichnet. Nach Steuern verdiente VW mit knapp 2,3 Milliarden Euro gut ein Drittel weniger als im Vorjahr. Als Gründe nannte Volkswagen die US-Zölle, den Umstieg auf Elektromodelle und den Unternehmensumbau. Zurückgegangen sind vor allem die Absatzzahlen der Automarken Porsche und Audi. Auch in Bayern haben jetzt die Bauarbeiten für die Stromtrasse Südlink begonnen. Sie hatten sich durch Klagen von Anwohnern und Umweltschützern verzögert. Die Leitung soll Windstrom von der Nordsee nach Süden bringen, wo es viel Industrie, aber wenige Windräder gibt. Der Abschnitt in Bayern ist 130 Kilometer lang und verläuft unterirdisch, was den Bau erheblich verteuert. Der Landtagsvizepräsident von Baden-Württemberg, Daniel Born, ist wegen einer Hakenkreuzzeichnung von seinem Amt zurückgetreten. Zudem will er die SPD-Fraktion verlassen. Der Politiker hatte gestern bei einer geheimen Wahl ein Hakenkreuz auf einen Stimmzettel gekritzelt, hinter den Namen eines AfD-Abgeordneten. Born räumte dies nun in einer Erklärung ein und sprach von einer Kurzschlussreaktion. Thailand und Kambodscha liefern sich weiter heftige Kämpfe. Hintergrund ist der Streit über den Grenzverlauf zwischen beiden Staaten. Die thailändische Regierung meldet mindestens 15 Tote, darunter viele Zivilisten. Mehr als 100.000 Menschen mussten aus der Grenzregion flüchten. In einigen Bezirken wurde das Kriegsrecht verhängt. Zum Sport. Der Niederländer Tijmen Arendsman hat die 19. Etappe der Tour de France gewonnen. Auf der letzten Alpenetappe sicherte er sich den Tagessieg. Dritter wurde Tadej Pogacar und bleibt damit Führender der Gesamtwertung. Der Deutsche Florian Lipowitz kam als Vierter ins Ziel und hat damit Aussichten auf einen Podiumsplatz bei der diesjährigen Tour.
Bevor es ins Wochenende geht, geht es erstmal rauf auf den grünen Hügel, auf dem traditionell im Juli und August die berühmtesten Festspiele stattfinden, die einem einzigen Komponisten gewidmet sind, Richard Wagner. Die Bayreuther Festspiele sind am Nachmittag gewohnt festlich und prominent bestückt eröffnet worden. Ein Anlass, zu dem sich auch die Politik gerne kulturverbunden zeigt. Den Kanzler haben wir vorhin auch schon gesehen. Die frühere Kanzlerin Angela Merkel ist Stammgast und wollte sich die Neuproduktion von Wagners Oper Die Meistersinger von Nürnberg zum Auftakt auch nicht entgehen lassen. Bayreuth, einzigartig und weltbekannt. Wir allerdings sind jetzt mittendrin in Weikersheim im Nordosten Baden-Württembergs, wo sich jedes Jahr der Opernnachwuchs versammelt und Jenny Rieger ebenfalls Klassik von Welt auf die Ohren bekommen hat.
So hört sie sich an, die musikalische Hochkultur. Zumindest beim Bundesjugendorchester BJO.
Was ist das? Das ist so ein BJO-Insider quasi. Also immer wenn Besteck runterfällt, dann wird geschrien.
Denn BJO, das sind einerseits 100 junge Musikerinnen und Musiker zwischen 14 und 19, hochbegabt, auf die Besten ihres Alters deutschlandweit. Und andererseits sind es eben Teenager, wie Katrin, wie Vincent.
Das macht man, glaube ich, im Jugendalter sonst kaum, dass man irgendwie Oper spielt. Das ist was sehr Besonderes.
Das ist eine Welt, die, glaube ich, viele von außen nicht nachvollziehen können, dass wir das wirklich freiwillig machen.
Aber noch sind es einige Stunden bis zur Premiere am Abend hier im beschaulichen und etwas betagten Weikersheim, für das die musikalischen Jugendlichen wie eine Art Frischzellenkur sind. Denn zu den 8000 Einwohnern kommen übers Jahr etwa 12.000 junge Musiker. Und das liegt an Jeunesse Musicale, einem Verband, der hier eine der größten Musikakademien Deutschlands betreibt.
Die kommen ja teilweise auch aus aller Welt. Du siehst ständig hier frisches Blut rumlaufen, wo mit ihren Musikinstrumenten durchgehen. Warum nicht?
Im Winter ist hier fast nichts los, wenn die Radfahrer nicht da sind. Da ist der Marktplatz leer. Und die jungen Leute, die beleben das Ganze noch ein bisschen.
Beleben die Gassen, beleben den Schlossgarten. Heute Abend soll hier im historischen Innenhof Johann Strauss Fledermaus aufgeführt werden, wenn das Wetter denn hält. Seit 3 Wochen proben die Jugendlichen dafür hier im Schloss. Warum?
Die Musik trägt so eine Tiefe für mich in sich. Also man kann sich dadurch ausdrücken. Das ist eine gewisse Art der Sprache.
Musik ist einfach das, wofür ich brenne, und das verbindet uns.
Dass Weikersheim nicht der Nabel der Welt ist, stört die jungen Musiker nicht. Und der Orchesterleiter sieht darin sogar einen Vorteil.
Also für uns ist es perfekt, weil je mehr Pampa, desto weniger Ablenkung. Und das ist ein super Rezept dafür, dass wir uns auf Musik konzentrieren können und die Jugendlichen nicht dann irgendwie abends noch irgendwo über die Lande ziehen oder durch die Kneipen ziehen.
Wenn nicht in die Kneipe, dann eben in die örtliche Eisdiele. Vincent kommt aus Kiel, Katrin aus Köln, beide sind 18. Dorfleben ist für sie fast ein wenig aufregend.
Vor ein paar Abenden gab es hier so ein Dorffest, da sind wir dann auch als Orchester hingegangen. Da haben 3 Musiker gespielt und da haben wir auch mit dem Dorf quasi zusammen gefeiert.
Habt ihr da nicht gedacht, so Dorfmusik?
Nee, das war total cool.
Und dann kommt das. Noch 2 Stunden bis zur Premiere und es schüttet wie aus Eimern. Die Anspielprobe wird kurzerhand in die örtliche Philharmonie verlegt, die Nerven angespannt.
Wie sieht's aus jetzt mit dem Wetter?
Ja, es bleibt ein bisschen spannend, aber wir haben eigentlich Hoffnung, dass um 19.30 Uhr der Regen durch ist.
Die meisten der jungen Musiker sind schon in Abendgarderobe. Noch 1 Stunde bis zur Premiere. Und dann ist der Regen plötzlich weg. Pünktlich zum Einlass des Publikums hat sich das Unwetter verzogen. Strauß Fledermaus unter freiem Himmel. Nichts steht ihr mehr im Wege. Achtmal werden die jungen Musikerinnen und Musiker des Bundesjugendorchesters hier auftreten. Dann geht es auf Tournee. Und irgendwann sicher auch wieder hierher zurück. Nach Weikersheim.
Das war ja eben auch schon fast ein Wetterbericht, ne? Aber liebe Claudia, wie viel Musik steckt dann wettertechnisch in diesem Wochenende?
Eine ganze Menge, Jessie, und nicht nur am Wochenende, bis zum Montag. Und die vielen Open-Air-Veranstaltungen, die leiden wirklich sehr darunter, weil gerade so Schauer und Gewitter ja gar nicht planbar sind. Also man kann nicht genau sagen, jedenfalls nicht lange Zeit vorher, wo kommt jetzt so ein Gewitter runter. Und bei diesen gab es in Mannheim in diesem Juli bereits 27 Liter pro Quadratmeter. Ist jetzt nicht allzu viel. Im Sommer, beziehungsweise im Juli selbst, fallen normal 71 Liter. In Papenburg fallen 87 Liter im Juli. Bisher waren es schon 116, aber viel, viel schlimmer im Moment am Alpenrand. Oberstdorf kommt jetzt schon auf 235 Liter. 198 Liter sind es normalerweise im ganzen Monat. Wenn wir uns mal angucken, was da jetzt in den nächsten Tagen noch fallen wird, also bis Dienstag, bedingt durch ein Tiefdruckgebiet südlich von uns, dann sehen Sie, dass vor allem am Alpenrand und südlich der Donau noch mal 50 bis 100 Liter dazukommen. Direkt an den Alpen sogar örtlich bis zu 200 Liter pro Quadratmeter. Sonst sind es meist Schauer. Sie sehen auch hier über Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg Schauer über dem Schwarzwald noch mal etwas kräftigeren Art. Da wird es überall nass sein. Aber direkt am Alpenrand kommt es zu Überschwemmungen. Da kann es auch Erdrutsche geben. Ähnliches gilt für unsere Nachbarländer Österreich und auch Schweiz. Das Tiefdruckgebiet, das saugt immer wieder sehr feuchte Luft vom Mittelmeerraum an. Und dementsprechend regnet es bei uns, also zum Teil auch mit Dauerregen. So wie in der Nacht. Erstmal hat das Ganze jetzt nachgelassen. In der zweiten Nachthälfte kommt aber von den Alpen her schon wieder neuer Regen herein. Sonst morgen über der Mitte und nach Norden hin häufig trocken mit Sonnenschein. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 18 bis 11 Grad. Im Dauergau morgen Nachmittag gerade mal so Höchstwerte von 18, 19, maximal 20 Grad, zum Teil noch darunter. Mit Sonne werden es bis zu 27 Grad. Und die nächsten Tage bringen direkt am Alpenrand im äußersten Süden und auch südlich der Donau insgesamt noch mal viel Regen. Sonst sind es einzelne Schauer. Sonntag nach Norden hin meist trocken. Am Montag über der Mitte und nach Norden hin meist trocken.
Wir danken herzlich für diesen musikalischen Wetterbericht. Danke, Claudia. Und so viel von uns für heute. Jetzt wird ein runder Geburtstag gefeiert. Ina Müller wird heute 60 und zum Jubiläum gibt es eine Dokumentation. Unbedingt sehenswert.
Ja, Happy Birthday auch von uns und natürlich alles Gute.
Ja, die Tagesthemen, die gibt es dann morgen am späten Abend wieder. Bis dahin.
Tschüss.